Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Hallo zusammen.
That is precision flying.
For a thousand years, a race of alien machines has been bent on destruction of the human race.
They hate us with every fiber of their existence.
And now their evil plans may become reality.
It's dangerous around here.
Join the last remnants of the human race in their quest for a new world.
13th colony. This other world. Where is it? What is it called?
Earth.
Mit der Serie Kampfstern Galactica wurde er international bekannt. Doch als schwarzer Schauspieler war Terry Carter auch 1978 noch ein Vorkämpfer. Jetzt ist er verstorben. Eine Würdigung gleich hier bei uns im Kompressor. Willkommen. Der Schauspieler Terry Carter ist jetzt im Alter von 95 Jahren in New York verstorben. Bekannt wurde er in Deutschland vor allem durch seine Rolle in der Science-Fiction-Serie Kampfstern Galactica von 1978, wo er den eigentlich immer sehr strengen und steifen Colonel Tai spielt. In dieser Szene jetzt aber bestellt er in der raumschiffeigenen Bar einen Drink zur Überraschung seiner Crew.
Bring me a double of whatever they're having. Colonel, I've never seen you in here unless it was to grab us for a mission.
Well, it's the first time for everything. And now's the time for one colonial colonel to have a little drink.
Kampfstern Galactica. In den 70ern bei Science-Fiction-Fans Kult, aber Terry Carter hat natürlich noch viel mehr gespielt im Laufe seiner Karriere. Und über diese Rollen in Film und Fernsehen und seine Vorreiterrolle dabei als schwarzer Schauspieler in der weißdominierten US-Filmbranche möchte ich mit Filmkritikerin Jenny Zirker sprechen. Hallo Jenny.
Hallo.
Also was für ein Schauspieler war Terry Carter? Was hat ihn charakterisiert?
Er kam wie viele SchauspielerInnen ein bisschen durch Zufall zu seinem Beruf, also wurde in New York geboren als John DeCoste und hat auch dort zunächst kurz Jura studiert. Er war auch mal Seemann und spielte in Jazzbands Klavier, also vereinte wirklich abenteuerliche und viele Talente. Dann zog es ihn aber zum Broadway, da hat er auch schon seinen Namen geändert in Terry Carter und er spielte unter anderem in einem sehr interessanten Musical Kwamina von Robert Allen Author, in dem es um einen Mann aus Westafrika geht, der in sein Heimatdorf zurückkehrt und dort mit den Traditionen kollidiert und sich eine weiße Ärztin verliebt, also ein frühes Stück über eine schwarz-weiße Beziehung, schon sehr außergewöhnlich zu der Zeit. Und dann kamen schnell Fernsehrollen dazu. Er hatte ja, das haben wir gerade gehört, diese sehr wohltönende und glaubwürdige Stimme. Darum hat er auch lange als Nachrichtensprecher gearbeitet. In Boston war Anfang der 60er der erste schwarze Sprecher im Sender. Und als Schauspieler war er dann, wie gesagt, self-taught, also hat sich das selbst beigebracht und hatte dieses sehr distinguierte, elegante, spielte darum oft verlässliche Führungsrollen, eben diesen Colonel Tai oder Polizisten oder mutige Soldaten. Das waren oft ein bisschen ähnlich angelegte Rollen, aber man bot ihm eben auch wenig andere an.
Also das wird dann auch vor allem von ihm in Erinnerung bleiben, nehme ich an.
Genau, also ich habe ihn am stärksten als Colonel Tai im Kopf, weil er da eben neben dem aus Bonanza bekannten Lorne Greene diesen Kompass an Verlässlichkeit und Sicherheit abgab. Ich muss auch zugeben, dass ich Kampfstern Galactica auch mangels Alternativen damals durchaus gern geguckt habe. Wir hatten ja sonst nichts, obwohl man mit frischen Augen natürlich jetzt schon sieht, was für ein kriegsstrotzender, halbgarer und von Star Wars abgekupfter Schrott das war. Aber nebenbei war Colonel Tais jüngerer Kollege Starbuck, Richard Hatch, eines meiner ersten Love Interests, den glaube ich vielen so damals. Aber seine Rolle, also des Tai, war schon sehr wichtig für dieses Familiengefüge auf der Brücke von dem Raumschiff. Ansonsten spielte er eine seiner wenigen Hauptrollen in Foxy Brown, dem wohl bekanntesten Blaxploitation-Film der 70er, neben der tollen Pam Grier. Da geht sie ja überhaupt erst auf ihre Rachetour in Negligé, weil ihr Liebhaber, ein Undercover-Drogenfahnder, eben gespielt von Terry Carter, umgebracht wurde. Das ist durchaus ein ambivalenter Film, inszeniert von einem weißen Regisseur und extrem sexistisch, aber dennoch auch eine Selbstermächtigungsgeschichte, die aber trotzdem auch den Male Gaze einsetzt. Und vielleicht noch eine letzte schöne Rolle, sozusagen ein Archetyp der US-Polizeiserie in McCloud, so heißt die Serie mit Dennis Weaver. Da spielt er diesen schwarzen Sergeanten, also das war einen schwarzen, verlässlichen Sergeant Broadhurst und stand damit auch natürlich für Diversität der Großstadt. Man wollte damit andeuten, in New York gab es auch schon 1970 schwarze Sergeants.
Mm-hmm, absolut. Also seine Bedeutung für andere schwarze Schauspieler, die klang jetzt eben schon an. Also er war ja in gewisser Weise Vorreiter. Er hat Rollen eben auch bekommen, die Schwarze vorher nicht hatten.
Genau, also ich kann das natürlich jetzt auch nur als weiße Europäerin versuchen einzuschätzen, aber was ich weiß, ist, dass natürlich damals rassistisches Typecasting üblich war. Also schwarze Schauspieler wurden erstmal als Token eingesetzt, also selten in Hauptrollen, sondern eher so als Alibi in Nebenrollen und oft dann auch mit dementsprechenden Stereotypen, so wie Antonio Fargas, den kennen viele, so als flamboyanter Informant aus der Drogenszene in Starsky und Hutch. Es gab ja schon einige erfolgreiche, komplett schwarz besetzte Shows und Sitcoms im Fernsehen, aber man entzog sich dem Umgang mit dem Thema Rassismus und sozialer Ungerechtigkeit eben meistens dadurch, dass man schwarze und weiße DarstellerInnen einfach nicht wirklich miteinander interagieren ließ. Und das ändert sich ja zum Glück gerade zumindest ein bisschen. Terry Carter war auf jeden Fall in vielen Bereichen der erste Schwarze auf dem Schirm. Wie gesagt, bei dem Nachrichtensender und vorher auch schon 1956 als erster schwarzer Schauspieler mit einer wiederkehrenden Rolle in einer Sitcom, nämlich der Phil Silvers Show.
Also soweit sein öffentliches Auftreten. Was ist sonst vielleicht noch über sein Leben bekannt?
Er war auf jeden Fall ein sehr politischer Mensch, der sich wirklich stark gegen Rassismus und für ein gerechtes Miteinander engagierte, hatte in den 70ern eine eigene Produktionsfirma gegründet und produzierte dann in den 80ern auch eine Kinderserie mit einem bewusst sehr diversen Cast. Dann gab es auch jede Menge Preise. Dann produzierte und inszenierte er einen Film über Duke Ellington und einen Dokumentarfilm über die schwarze Tänzerin, Choreografin und Anthropologin Catherine Dunham. Und er war der Vorstand einer Non-Profit-Organisation für interkulturelle Vermittlung durch Filme. Also ihm war die Macht der Bilder in Bezug auf soziale Strukturen auf jeden Fall klar. Und seine eigenen Beziehungen waren übrigens auch vorbildlich multikulturell. Er war dreimal verheiratet und zweimal davon mit europäischen Frauen, die beide leider starben. Also er war zweifacher Witwer, hatte aber eine Menge Kinder und Enkelkinder. Und ich muss sagen, ich habe bei der Recherche wirklich die nostalgische Lust bekommen, Kampfstern Galactica nochmal zu gucken in all seiner retrofuturistischen Hölzernheit. Das mache ich, glaube ich, auch.
Dazu sei jetzt allgemein aufgefordert, der verstorbene Schauspieler Terry Carter. Und was von ihm bleibt, doch eine sehr interessante Figur. Jenny Zirka, vielen Dank.
Gerne.
Passend zum Kampfstern Galactica eben geht's jetzt in unserem Gaming-Gespräch vorgespielt um das Besiedeln neuer Planeten, beziehungsweise darum, was passiert, wenn dabei eben was schief geht, wenn das Raumschiff in einen riesigen Ozean landen muss, untergeht, Generationen von Menschen auf engstem Raum miteinander leben müssen und solche Dinge. Und da sind wir genau in der Situation, in der sich Harold Halibut, der Hauptheld des gleichnamigen Computerspiels, befindet, das Markus Richter uns heute mitgebracht hat. Hallo.
Hallo.
Ja, Markus, was treiben wir da so ganz eingeschlossen in diesem Raumschiff auf dem Meer?
Wir staunen. Wir staunen über die wunderschöne Kulisse, die uns dieses Spiel zu bieten hat. Weil das muss man wirklich als erstes sagen, Harold Halibut ist vor allen Dingen ein visuelles Erlebnis. Die Figuren und die Kulissen sind komplett aus so knetinnigem Material gebaut und dann eine Stop-Motion-Technik animiert. Man nennt es auch Claymation, also deutsch Knete-Animation. Und das sieht wirklich bezaubernd aus nach so 70er-Jahre-Science-Fiction, auch wieder Battlestar Galactica. Also alles Stahl und Metall und Maschinen, die eher an Dampfkraft erinnern. Und Computer mit riesigen Röhrenmonitoren aus den Fenstern sieht man dann den Ozean.
Und was mache ich dann?
Sich tatsächlich das Staunen. Fragen. Die Spielfigur selber fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Weil dieser Harold, das ist so ein Mensch zweiter Reihe. Der fühlt sich so selber, der wird von den anderen auch so behandelt. Er ist Assistent bei einer Professorin, muss für sie und andere Menschen auf dem Raumschiff Handlangerarbeiten durchführen.
Cleaning, fixing, running around and fetching stuff, bringing stuff. It could be worse. But there must be more. More to life?
Fragt er sich hier. Ne? Gibt es noch mehr im Leben als Saubermacher und Reparieren? Und man hört das schon ein bisschen in der Stimme. Er ist ein bisschen phlegmatisch und diese Stimme und Stimmung liegt über allem, überstrahlt sogar die eigentliche Geschichte, die eigentlich ganz aufregend klingt. Denn nachdem dieses Raumschiff jahrzehntelang unter Wasser lag, gibt es jetzt die Möglichkeit eines Neustarts, um den Planeten zu verlassen. Aber da müssen natürlich noch ein paar Probleme gelöst werden, was in klassischer Adventure-Manier passiert. Man geht hin und her, bringt Dinge irgendwo hin und redet mit Leuten.
Also als Film stelle ich mir das jetzt vor wie eine Mischung aus Wes Anderson und Wallace und Gromit mit diesen Knet-Animationsmännchen. Aber es ist ja schließlich ein Spiel. Also was tue ich dann als Spieler? Welche Möglichkeiten habe ich?
Du legst den Finger da treffsicher an den wunden Punkt dieser ganzen Geschichte, weil das fragt man sich währenddessen immer wieder. Es gibt ganz wenig zu tun im Sinne echter Entscheidungsfreiheit. Man kann zwar aussuchen, welche Ebene des Schiffes man besucht, aber die Geschichte ist total linear. Das heißt, man muss eigentlich immer zu einem bestimmten nächsten Ort. Und dabei gibt es dann auch so Perspektivwechsel des Charakters oder einzelne Szenen, wo man sich zum Takt der Musik bewegt, die ganz klar filmisches Handwerk sind. Also man kennt solche Szenen zwar auch aus Spielen, aber es fühlt sich, weil man eh so wenig zu tun hat, wie ein Film an. Und das geht dann bis dahin, dass in dem durchgehend englisch vertonten, ist deutsch untertitelt, aber halt englisch komplett produziert, in diesem Spiel ist dann auf einmal Hildegard Knef zu hören.
Im 80. Stockwerk.
Und man hört Diesen Stilbruch, während man zur Länge des zur Songs ferngesteuert durch so eine Unterwasserwelt navigiert wird. Und wenn man die Figur steuert, das macht man natürlich auch, dann wird es sehr langatmig. Es gibt nur eine Handvoll Orte, die muss man immer wieder anlaufen. Und da gibt es auch keine Schnellreiseoption, also ein Klick, wo man einfach hinkommt, wie das in anderen Spielen ist. Sondern muss jedes Mal dahin laufen.
Also ich sehe schon Generation Z vor mir, die nebenbei dann das Handy rausholt und die ganze Zeit immer was anderes macht. Also belohnt einen denn das Spiel dann wenigstens dafür, wenn man bis zum Ende dran bleibt?
Ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen, weil einerseits von außen betrachtet, das ist wirklich sehr langatmig. Das ist auch ein Gedanke, den ich zwischendurch immer wieder hatte. Andererseits, man hat das Gefühl, dadurch, dass man immer wieder durch dieselben Ecken geht, ja, dass es wie in so einer Wohnung ist, wo man halt sehr oft hin und her läuft und dann kennt man wirklich jede Ecke, auch dieses Raumschiff. Es transportiert also ein bisschen was über den Geist dieser Eingeschlossenheit in so einem riesigen Stahlcontainer. Und die Charaktere sind wirklich liebenswert. Die Dialoge sind auf eine sehr subtile Art fantastisch geschrieben. Die Geschichte der Einsamkeit von Harold, die ganzen Charaktere auf dem Raumschiff. Nur ein paar Beispiele jetzt. Es gibt so einen altersweisen, optimistischen Postboten, Buddy, eine freundlich, streng, liebevolle Professorin Mero oder den charmanten Lebemann-Lehrer Chris. Man kann zu denen, das braucht halt diese ganzen Stunden Zeit, aber man kann zu denen eine Verbindung aufbauen.
What's that supposed to mean?
Nothing, nothing. Let's enjoy the poetry now, shall we?
Und diese Geschichte, dieses Spiel ist so ein bisschen wie anstrengende Poesie, die Chris hier erwähnt. Man erträgt es über weite Strecken nur, aber auf einmal geht es in einer gleichzeitig freundlichen, aber auch direkten Art und Weise um Kapitalismuskritik, Populismus versus Wissenschaftlichkeit, menschliche Ignoranz, wie zum Beispiel beim Klimawandel, Inklusion für diverse Menschen und viele andere Themen. Im Nachhinein würde ich sagen, ich bereue nicht, dass ich das gespielt habe. Es war wirklich ein Erlebnis, aber ich bin mir sehr unsicher, ob sich diese Reise wirklich lohnt, ständig durch die ewig gleichen Korridore zu gehen, weil es halt doch manchmal zäh wie Kaugummi ist. Deswegen würde ich sagen, wenn man die Zeit und die Ruhe hat und sich mit diesem Gefühl, man ist, obwohl man unter Menschen ist, trotzdem ganz alleine identifizieren kann, dann ist Halibut so ein sanftes, feinfühliges Märchen. Für alle anderen ist es eher eine 12-Stunden-Tortur, die vielleicht besser ein Film gewesen wäre. Übrigens, was ich finde, wer ein Game Pass-Abo hat, also so eine Art Spiele-Abo, wo man Spiele umsonst kriegt, für der könnte unbedingt reinschauen, ist es ja eh da. Zum Kauf würde ich nicht unbedingt raten.
Hm. Naja, andere Leute gucken sich Rentiere und Elch bei ihrer Wanderung an und harren dann Stunden und Aberstunden am Fernseher. Also vielleicht gibt es ja doch einen Markt. Also falls Sie sich darauf einlassen wollen, Harold Halibut ist für Windows, PC, Xbox und PlayStation erschienen, ist im Rahmen des Abonnementdienstes Game Pass erhältlich, kostet etwa 35 €. Und worum es genau geht, das hat uns Markus Richter jetzt erzählt. Vielen Dank.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Leverkus.
Schauspielerin und Sängerin Barbara Streisand hat erstmals einen Song für eine Fernsehserie herausgebracht. Das Lied trägt den Titel Love Will Survive für die Serie The Tattooist of Auschwitz über den Holocaust. Die 82-jährige Amerikanerin sagte, das Lied sei auch ein Statement. Angesichts des weltweit zunehmenden Antisemitismus wolle sie mit dem Song auch der 6 Millionen Menschen gedenken, die vor weniger als 80 Jahren ihr Leben verloren haben. Der Song drücke aus, dass selbst in den dunkelsten Zeiten die Kraft der Liebe triumphieren und überdauern könne, so Streisand. Die Künstlerin stammt aus einer jüdischen Familie. 1983 spielte sie in Jentl eine Frau, die versucht, Rabbi zu werden. Der Schauspieler Ulrich Mattes verlangt vom Publikum hohe Leidenschaft und Konzentration bei Theatervorstellungen. Jüngst hatte ein Handy eines Zuschauers so oft wiederholt gestört, dass Mattes die Vorstellung abbrach und komplett von vorne anfing. Diese extremen Maßnahmen führten auch zu einem stärkeren Bewusstsein im Publikum. Was Schauspieler auf der Bühne leisteten, sagte er heute in unserem Programm.
Es ist mein Anspruch an mich selber, an meine Umgebung, auch an das Publikum, dass aus diesem Abend, für das die Leute in der teuersten Kategorie 58 € ausgegeben haben, so großartig, so mit dem Einsatz, den ich für selbstverständlich halte, abläuft. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich muss da intervenieren und wir fangen einfach nochmal an und dann sehen die Leute eine Vorstellung, wie wir sie uns vorstellen, ungestört und mit großer Leidenschaft.
In Venedig wird ab heute erstmals eine Tagesgebühr für Touristen erhoben. Nach Angaben der Stadt müssen alle Besucher 5 € zahlen, wenn sie zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr in der Lagunenstadt unterwegs sind. Übernachtungsgäste seien ausgenommen, Damit ist Venedig die weltweit erste Stadt, die ähnlich wie Vergnügungsparks einen Tageseintritt verlangt. Elisabeth Bongartz.
Mit dem Eintrittsgeld, so betont Bürgermeister Luigi Brugnaro, soll kein Geld verdient werden. Vielmehr gehe es um Abschreckung. Venedig soll leerer werden, denn an manchen Tagen kommen mehr als 100.000 Touristen. Zunächst wird die Gebühr bis zum 5. Mai und dann an mehreren Wochenenden bis Mitte Juli erhoben. Es ist eine Testphase. Für das Ticket muss man sich über das Internet einen QR-Code besorgen. Es soll stichprobenartige Kontrollen geben.
Vergangenes Jahr hatte sich Schlagzeuger Martin Grubinger von der Konzertbühne verabschiedet, doch jetzt kehrt der Österreicher auf die Bühne zurück. Zusammen mit Intendant Jan Vogler wird er bei den Dresdner Musikfestspielen im Juni die Nacht der jungen Stars moderieren. An der Seite von jungen Musikern aus Jazz und Klassik will auch er selbst nochmal die Drumsticks in die Hand nehmen, wie das Festival mitteilte. Grubinger gehört neben Geiger Daniel Hope und Trompeter Till Brönner zu den Paten junger Interpreten, die in Dresden auftreten werden. Grubinger zählt zu den erfolgreichsten Solisten unter den Percussionisten. Vergangenen Herbst hatte er seine Konzertkarriere nach 25 Jahren beendet, auch weil er lieber neue Ideen entwickeln und unterrichten wollte. Der 40-Jährige hatte dazu beigetragen, seine Instrumente ins Rampenlicht der Klassikwelt zu holen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Kemnade International, das war ein legendäres Festival des Kunstmuseums Bochum, vor 50 Jahren ins Leben gerufen, damals auch gern noch Ausländerfestival genannt, seinerzeit schon einzigartig, weil fröhlich mit Tanz und Musik, aber auch politisch, was die migrantisch geprägte Kultur der Region angeht. Das runde Jubiläum jetzt feiert das Kunstmuseum mit der Ausstellung Die Verhältnisse zum Tanzen bringen. 50 Jahre Kemnade International und der Start ist morgen Abend in Bochum. Wir wollen mit der Fotohistorikerin und Co-Kuratorin der Ausstellung Özlem Arslan sprechen und mit dem deutsch-chilenischen Wirtschaftshistoriker Pedro Crovetto, der die Kemnade 1978, also 4 Jahre nach der allerersten, mitgestaltet hat. Hallo Frau Arslan, hallo Herr Crovetto, ich grüße Sie beide.
Ich grüße Sie auch.
Hallo, ja, freut mich, dass wir heute dieses Gespräch führen können.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Erstmal die Frage an Pedro Crovetto. Sie waren damals aus politischen Gründen nach Deutschland gekommen, saßen in Chile sogar im Gefängnis wegen ihrer politischen Ansichten. Was haben Sie denn auf dem Festival gemacht und wie haben Sie das damals erlebt?
Ja, in der Tat. Ich kam aus politischen Gründen nach Deutschland. Ich bekam ein Stipendium, eine Bochumer Organisation. Und beim Kemnade International habe ich genau wie alle anderen Migranten bzw. Leute, die auf politische Gründe das Land Länder verlassen mussten, an politische Diskussionen, an Infoständen, an Verkauf von Spezialitäten und auch in der Organisation von Kemnade International. Also Kemnade International war eine sehr lebhafte Organisation und habe ich natürlich mitgemacht bei der Gestaltung des Programms und so weiter und so fort.
Wollen wir natürlich alles noch ganz genauer wissen, aber vielleicht, damit wir auch von Frau Arslan gleich was hören. Özlem Arslan, Sie sind Fotohistorikerin und haben die Fotodokumentation dieser Kemnade durchgeforstet, durchgeschaut. Was hat Sie denn da besonders beeindruckt, vielleicht auch überrascht, weil Sie ja selber ja damals nicht teilnehmen konnten, nehme ich an.
Genau, ich bin 95er Jahrgang und habe selber nicht am Festival leider teilnehmen können wie Pedro Crovetto. Was mich beim Durchforsten der ganzen Fotodokumentation inspiriert und überrascht hat, sind sehr viele Eindrücke entstanden vom Publikum, von den Musikacts, die es auf Kemnade gegeben hat, den Tanzacts und die Begegnungen auch zwischen den Menschen, die dann die ZeitzeugInnen diese Schwarz-Weiß-Fotografien in Farbe haben erstrahlen lassen.
Dass Sie vielleicht nochmal Namen bekommen, Namen und konkrete Erlebnisse dort?
Also Gespräche haben stattgefunden, zum Beispiel mit Monika Fischer, die bei uns in der Aufsicht ist und ein Konzert mitbetreut hat von Shivam Pervez, die da lebhaft dann davon berichtet und auch zum Beispiel mit der jetzt Schulleiterin, damals noch 4-jährigen Shahverd Münch, die dem Sänger Cem Karaca ihr Kaugummi angeboten hat. Und ja, aber auch Leuten, die politisch aktiv gewesen sind oder eben in Vereinen, wie zum Beispiel Frau Nguyen vom WIFI e.V., die dann auch darüber berichtet, dass sie eine Gruppe aus Vietnam hierher eingeladen hat auf das Festival und sich über das Festival auch aktiv für die Armut in Vietnam eingesetzt hat. Es sind 12 solcher Gespräche entstanden, die in der Ausstellung dann auch zu hören sind. Und die Fotografien hängen da natürlich auch.
Wenn ich vielleicht noch dazu was ergänzen dürfte. Ich glaube, die Ausstellung macht sehr deutlich, wie vielfältig das Angebot beim Gemnadi International war. Wie vielfältig auch im Sinne von Austausch, Dialog von Generationen, unterschiedliche Kulturen, aber auch Integration im Sinne von Dialog zwischen unterschiedliche Kunstrichtungen. Also bei der Ausstellung sieht man Bilder, hört man Musik, sieht man Videos, Installationen und so weiter und so fort. Also die Ausstellung ist eine sehr offene Ausstellung und genauso war es Gymnasium International.
Und Herr Crovetto, dieser damalige Titel Ausländerfestival, also wo der herkam, das kann man jetzt natürlich verstehen, aber es wirkt auch ein bisschen merkwürdig, diese Betitelung, auch zum Beispiel so ein Slogan wie Wir sind Menschen, Sie auch, der damals kursierte, kann man sich heute eher schwer vorstellen. Wie kam das bei Ihnen damals an?
Das Wichtigste beim Gymnasium International war es, dass es uns ein Gesicht gab. Also wir reden von den 70er Jahren. In den 70er Jahren waren Leute mit Migrationshintergrund schon Bestandteil der deutschen Wirtschaftsentwicklung, aber sichtbar waren wir noch nicht. Von daher, mit dieser politischen Intensität, Gymnasium International hat immer jedes Jahr ein neues Motto entwickelt, zum Beispiel Zusammenleben, gemeinsam entscheiden oder die Würde des Menschen ist leider Gottes doch antastbar. Oder wir sind Menschen, sind Sie auch ein Mensch? Mhm. Also diese Arten von Logos wollten natürlich provozieren und wollten deutlich machen, dass obwohl wir hier angekommen sind, immer noch nicht sichtbar waren. Von daher kam ich es mit diesen Gedanken eigentlich, konnte ich mich sehr gut identifizieren.
Wenn Sie das auf heute anwenden, das, was da vor 50 Jahren verhandelt wurde, ist das heute in gewisser Weise ausdiskutiert oder wie verhandeln Sie das in der aktuellen Ausstellung?
Ja, ich finde, dass viele Fragen, die wir damals aufgegriffen haben, noch offen sind. Also Deutschland ist definitiv eine multikulturelle Gesellschaft. Ob es man will oder nicht, ist nun mal so. Wir sind inzwischen sichtbar. Wir machen mit oder wir mischen mit an Hochschulen, an Museen, an unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Vielleicht ein kleiner Unterschied ist es, wir müssen eigentlich von Multikulturalität schon langsam über Interkulturalität sprechen. Unter Multikulturalität denkt man, zwei oder drei Kulturen leben nebeneinander. Inzwischen ist das nicht nur nebeneinander, inzwischen, was weiß ich, beeinflussen sich diese Kulturen und Leute der zweite, dritte Generation sind eine Mischung auf unterschiedliche Identifikationen, auf unterschiedliche Kulturen, so entsteht es auch eine neue Kultur.
Frau Aslan?
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen und auch erwähnen wollen, dass Eva Busch und mir als Kuratorin der Ausstellung auch wichtig war, dass da keine historische Ausstellung entsteht. Da kann man sich wahrscheinlich andere Archivmaterialien zu hinzuziehen oder in anderen Ausstellungen reinschauen. Uns war es sehr wichtig, da aus dem Heute heraus drauf zu schauen. Und da sind wir auch in Kontakt gekommen mit KünstlerInnen aus verschiedenen Generationen, die wir dann eingeladen haben, mit uns zusammen in die Vergangenheit zu gucken und damit auch in die Gegenwart und unsere Zukunft zu schauen. Denn die Gesellschaft, die damals existierte, ist heute nicht mehr dieselbe. Wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft und natürlich gibt es auch Fragen, die sowohl damals als auch heute noch wichtig sind, was Teilhabe betrifft und aber auch Solidarität. Es ist wirklich toll, wie Kunstwerke der jungen Generation zusammentreffen mit historischem Archivmaterial und Arbeiten, die als Spuren von Kemnade noch in unserer eigenen Sammlung zu finden waren.
Ja, machen Sie es mal konkret. Wie kann ich mir so eine künstlerische Arbeit und das Zusammenspiel von Positionen von damals und heute vorstellen?
Ja, ein wunderbares Beispiel dafür ist ein Objekt, das vom Cute Community Radio entworfen wurde, einem BIPOC-DJ-Kollektiv hier aus Bochum. Die haben sich mit den Sounds von Kemnade beschäftigt. Es gab nämlich Platten, die herausgegeben worden sind, mit Songs, die auf dem Festival aufgenommen worden sind. Und das Cute Community Radio hat ein Objekt entstellt, wo sich bis zu 8 Personen zusammensetzen können und Songs von Chemnade mit neuen diasporischen Songs mixen können. Und es wird eben auch Gelegenheit geben, diese Songs dann sonntags immer von 12 bis 17 Uhr hier im Museum als Gruppe oder vielleicht mit Menschen, die man dann neu in der Ausstellung kennenlernt, aufzunehmen.
Also ich denke, interkulturelle Dialoge, das ist heute was sehr Etabliertes, auch wenn es nicht unumstritten ist, weiterhin keine Frage, aber Herr Crovetto.
Intergenerationale,
ja.
Habe ich gemeint.
Ach so, okay. Aber ja, ich meine trotzdem auch, das ist ja insgesamt ein. Ja, das ist beides, denke ich, dabei. Mhm. Ne? Also, welche Reaktionen gab es denn damals von deutscher Seite, Herr Crovetto? Wie wurde das Festival damals aufgenommen?
Das Festival wurde in Bochum sehr gut aufgenommen. Es waren sehr viele Besucher da. Und obwohl damals die meisten oder viele von uns die Sprache nicht richtig mächtig waren, war eine sehr starke Kommunikation mit den Teilnehmern. Also ich kann nur Positives von der damaligen Zeit mit dem Dialog, auch wenn es vielleicht am Anfang nur möglich war, vielleicht ein paar Empanadas zu verkaufen und ein bisschen Sangria zu verkaufen, haben die Leute sich trotzdem Mühe gegeben, mit uns in Kontakt zu treten. Und das fand ich besonders gut. Ich glaube sogar, anekdotisch vielleicht zu erwähnen, ich wurde spontan damals eben nur zweimal in Bochum spontan angesprochen. Das war einmal im Gymnasium International und einmal im Stadion.
Beim Fußball.
So ist es.
Das waren die Dinge, auf die man sich einigen konnte dann.
Das war einfach. Und da war man schon integriert. Da spielte keine Rolle, eben woher einer kam. Ne? Da meinte er zu mir, hast du nicht gesehen, den Blödmann, warum hat er nicht geschossen? Das spielte keine Rolle, dass ich ausländisch aussah. Da waren wir eben Bochumer. Und bei Gymnasium International war das auch so. Also die Leute, die dahin gehen, wollten in Kontakt mit uns treten und wir suchten auch eben den Dialog nicht nur mit den Deutschen, sondern auch mit den anderen Kulturen, die da vertreten waren. Und das hat gut funktioniert.
Wünschen Sie sich heute manchmal mehr diesen Geist von damals noch, als man, sagen wir mal, vielleicht weniger problematisiert hat, aber eben auch noch ja, einfach auch viel weniger wusste von den anderen, die da zu uns gekommen sind?
Ja, definitiv. Also ich meine, das ist immer noch eine Aufgabe. Also wir haben noch voneinander sehr viel zu lernen und ich kann mir nur wünschen, dass diese Dialoge immer stärker werden. Klar.
Die Chemnade feiert 50. Jubiläum. Es gibt das Festival an sich ja nun schon länger nicht mehr, weil auch dieser Burghof im namensgebenden Wasserschlosshaus Chemnade, in dem das immer stattfand, dann aus Sicherheitsgründen irgendwann gesperrt wurde. Ist es nicht, Frau Aslan, auch ein bisschen seltsam trotzdem, dieses Fest, das es eben nicht mehr gibt, heute eben so nachträglich nochmal zu feiern?
Ganz im Gegenteil, es ist sehr wichtig, das zu tun, denn das Festival und auch damit das Museum Bochum spielte eine Vorreiterrolle hier in Deutschland, denn es ging nicht nur darum, als Museum einfach ein Festival auf die Beine zu stellen, sondern es ging darum, das gemeinsam mit den Menschen auf die Beine zu stellen, ein Programm zu schaffen, denn das Museum Bochum hat damals sich um den organisatorischen und finanziellen Rahmen gekümmert, aber das inhaltliche Programm wurde gemeinsam auf die Beine gestellt mit einem Organisationskomitee bestehend aus migrantischen Selbstorganisationen und antifaschistischen Gruppen hier in Bochum. Und Themen wie Partizipation, Teilhabe und Diversität, das sind ja Dinge, die in vielen Institutionen jetzt sehr angeregt diskutiert werden. Und das Museum hat es auf sehr progressive Weise schon in den 70ern getan. Und es sind wirklich tolle Netzwerke entstanden. Nicht nur das Museum mit diesen Organisationen, sondern auch die Organisationen untereinander, wie Herr Crovetto gerade schon beschrieben hat. Und es muss alles gewürdigt und gefeiert werden, denn nur durch dieses Festival und die Menschen, die das auf die Beine gestellt haben, ist das, worüber wir heute sprechen, wie wir leben und wie auch in Kunst- und Kulturorganisationen jetzt über Teilhabe gesprochen wird, möglich.
Auch wenn das Festival nicht mehr stattfindet, die Netzwerke, die damals entstanden sind, existieren bis heute. In den 90er Jahren und 2000 sogar aufgrund dieser Netzwerke, die entstanden sind, konnten zum Beispiel mehr als 20 Bochumer Künstlerinnen und Künstler in Lateinamerika aufstellen. Genauso viele im Dialog Künstler aus Lateinamerika konnten nach Bochum kommen. Das Netzwerk, wie gesagt, ist noch sehr lebendig, ermöglichte sogar, dass eine Bochumer Ausstellung als beste Ausstellung 1995 in Chile ausgezeichnet wurde. Also so gesehen bleibt Gemnade vielleicht als Festival, aber es gibt genügend Erfahrungen, die immer noch präsent sind.
Die Gemnade International in Bochum. Ja. Die Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum heißt Die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Start ist dann morgen Abend im Kunstmuseum in Bochum. Und das waren Özlem Arslan und Pedro Corvetto. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch sehr. Danke.
Ja, vielen Dank.
Was tun, wenn ein berühmter Künstler stirbt und sich in seinem Laptop noch tonnenweise Material für Kunsthistoriker befindet? Diese Frage wird sich ja künftig öfter stellen, denn für die meisten heute lebenden Künstler ist eben der Computer die Art digitales Atelier, wo man alles aufbewahrt. In der Ausstellung Let's Play Majerus G3 wird nun zum ersten Mal der Laptop des 2002 gestorbenen Malers Michel Majerus wieder zum Laufen gebracht. Fabian Dietrich über eine Ausstellung zwischen Nerdkunst und 90er Jahre Nostalgie.
Der Künstler Cory Archangel steht im früheren Atelier des Malers Michel Majerus, einer Remise in Berlin-Prenzlauer Berg, und führt die ersten Besucher durch die Räume. Archangel trägt eine Basecap und einen orangenen Pullover, den eine Art Pixel-Regenbogen schmückt. Früher war er Teil der Micromusic-Szene, die Musik mit gehackten Gameboys und Nintendo-Konsolen produzierte. Jetzt hat er die Musik hinter sich gelassen, lebt in Norwegen, unterrichtet Kunst an einer Hochschule und ist glücklich, nach jahrelanger Arbeit endlich diese Ausstellung zu präsentieren. Auf einer Konsole an der Wand steht ein paar klobige Fila-Turnschuhe und eine Prodigy-CD. Pappwürfel mit den Figuren des Films Toy Story und dem Logo des Techno-Pioniers Richie Horton türmen sich auf. Archangel macht Konzeptkunst, Computerkunst, schwer greifbar und komplex. Diese Ausstellung hier ist eine Zeitreise in die 90er und frühen Nullerjahre. Sie ist außerdem eine Verbeugung eines lebenden Künstlers vor seinem toten Idol.
Mich haut das um. Ich bin seit 25 Jahren Künstler, aber ich werde in einer Million Jahren keinen Majerus nachmachen können. Es ist wie ein vierdimensionales Schachspiel, das er spielen konnte.
Michel Majerus war ein in Berlin lebender und aus Luxemburg stammender Maler, der 2002 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Er starb mit Mitte 30 und hat doch ein Werk hinterlassen, das bis heute gefragt ist. Gemälde, die die Grenze der Malerei sprengen, eine bemalte Halfpipe, Rave-Typografie, 90er Jahre, Pop-Ikonografie. 7 Jahre lang kam Cory Archangel an diesen Ort in Berlin, wo der Nachlass von Majerus verwaltet und aufgearbeitet wird. Er wollte verstehen, wie Majerus dachte und arbeitete. Eines Tages erfuhr Archangel, dass es noch einen nicht mehr funktionierenden Laptop gibt, der aus den Trümmern des Flugzeugs geborgen wurde. Dieses Objekt elektrisierte ihn.
Die Nachlassverwalter und ich unterhielten uns und sie sagten, oh, er hatte einen Laptop. Da klingelte es bei mir und ich war so, wo, was? Und sie, wir haben ihn noch.
Der Laptop ist das zentrale Objekt der Ausstellung. Ein schwarzer Apple G3 aus dem Jahr 1998. Damals eine mächtige Rechenmaschine, heute, was die Geschwindigkeit angeht, ein Witz. Gemeinsam mit dem Computerkunstkollektiv Rhizom gelang es Cory Archangel, den Laptop wieder zum Laufen zu bringen. Genau so, wie ihn Majerus vor dem Flugzeugabsturz benutzte. Angelehnt an das Genre der Let's Play-Videos, in denen Gamer auf YouTube Computerspiele kommentieren, führt Cory Archangel nun in mehreren Videoarbeiten, die auf einem großen Monitor in der Ausstellung gezeigt werden, durch den Computer des verstorbenen Malers.
All right, here it is. Hier ist es. Der Computer fährt hoch. Was ihr hier seht, ist ein Macintosh OS 9. Natürlich auf Deutsch. Als nächstes kommen die Systemerweiterungen. Und wenn ihr euch wundert, warum das alles so lange dauert, so war das Leben damals in den 90ern. Computer waren langsam.
Computers were slow.
Im ehemaligen Atelier von Majerus lässt Cory Archangel seine Arbeiten mit denen seines Idols interagieren. Vor einem Majerus-Gemälde mit einer übergroßen Figur aus dem Computerspiel Space Invaders hat Archangel einen alten Atari platziert. Darauf läuft passenderweise Space Invaders. Doch Cory Archangel hat den Atari gehackt und alle bis auf einen Space Invader entfernt, sodass das Spiel unmöglich wird.
And so it was done as a kind of joke when I was a young artist.
Das war eigentlich nur ein Witz, den ich als junger Künstler gemacht habe. Aber jetzt, 25 Jahre später, macht es auf einmal Sinn. Oh, das hat mich also interessiert. Spiele, die man nicht spielen kann. Schabernack, der sich auf historische Avantgarden bezieht. Überholte Computer und überholte Technik.
Und dann sind da auch noch Schallplatten. Hunderte Trance-Platten aus den 1990er Jahren stehen aufgereiht auf Plattenregalen. Jeder Besucher kann sich eine nehmen und sie auf den Technics 1210er Schallplattenspielern abspielen. Die Schallplatten stammen aus der Sammlung eines amerikanischen DJs. Sie wurden von Corey Archangel katalogisiert, untersucht und in eine Kunstinstallation verwandelt. Im Herbst wird es eine Performance in der Ausstellung geben. In einer Art Reenactment sollen die Platten von einer Künstlerin feierlich eine nach der anderen gespielt werden. Auch das ist eine Art, mit der Archangel an Majeros Liebe zu Techno erinnern will.
Noch bis März 2025 ist in Majeros Estate in Berlin die Ausstellung Let's Play Majeros G3 von Corey Archangel zu sehen. Und die Videos, die Archangel über den Laptop gemacht hat, sind ab jetzt auf YouTube zu sehen.